Also wir haben nicht nur einen Weg, der hier beschrieben wird, sondern wir haben ganz unterschiedliche Familien, die mit den Veränderungen im Land ja irgendwie umgehen müssen und ihren Weg finden müssen.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nachts im Buchladen und ich freue mich sehr, denn ich bin heute mal wieder in der Lesart bei Sonja Westermann. Hallo.
Hallo Jenny, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, denn ich glaube, nachdem ich beim letzten Mal bei dir war, habe ich fast alle Bücher, die du mir empfohlen hast, kaufen müssen. Also du hast eine sehr gute Trefferquote bei mir. Deswegen bin ich besonders gespannt, was du heute zu empfehlen hast.
Ja, das freut mich total und ich würde mich total freuen, wenn das heute wieder so gut passt.
Ich bin sehr gespannt. Du hast 4 Bücher rausgesucht. Ich kenne alle Bücher nicht. Ich kenne auch die Autoren nicht wirklich. Aber direkt beim ersten, Sarah Gmür, 18. Stock, denke ich, wenn ich mir das Buch und das Cover anschaue, das sieht vom Format und von dem Ton so aus, als wenn das sowas Ähnliches wäre wie Caroline Wahl 22 Bahnen. Und es ist ja so ein bisschen sowas wie das Überbuch des letzten Jahres gewesen. Also ich glaube, alle meine Freundinnen haben es gelesen, alle kennen es und alle sprechen darüber. Und du hast gesagt, vom Tonfall ist das so ein bisschen so ähnlich.
Absolut. Also ich würde dieses Buch auch in eine Schublade stecken, wenn man das so sagen kann, mit 22 Bahnen, mit Nordstadt von Annika Büsing, mit Paradise Garden, letztes Jahr auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Es ist eins jener dünnen Romane, die uns erzählen aus einer Gesellschaftsschicht, die uns vielleicht nicht immer so bewusst ist und die wir vielleicht nicht immer so erleben. Und Sarah Gmür, die man nicht kennen muss, weil es ist ihr erster Roman, den sie ganz großartig geschrieben hat, entführt uns im Prinzip genau dahin, in eine Gegend, in der das Glück vielleicht nicht immer sofort auf der Straße zu finden ist.
Man sieht es schon am Cover, da ist viel Himmel, aber man sieht so ein schäbiges Hochhaus noch in einer Ecke und man könnte sich vorstellen, das ist so ein Hochhaus, wo Familien verschiedenster Nationalitäten leben. Oben sind nämlich so Satellitenantennen auf dem Dach, damit alle noch was empfangen können.
Genau das ist es. Es ist die klassische Berliner Platte und in dieser Berliner Platte wohnen 4 Frauen. Total unterschiedlich, haben wenig gemeinsam, außer dass sie jung sind und Kinder haben. Und ja, man könnte fast sagen, es in unserer Gesellschaft erstmal nicht geschafft haben. Und das ist das, was sie eint. Die Hauptperson in diesem Roman ist Wanda. Junge Frau, alleinerziehend, wohnt im 18. Stock. Über ihr kommt nicht mehr viel. Sie hat einen tollen Ausblick. Aber ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel Schönes bei. Sie teilt sich mit ihrer Tochter eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und ja, der Alltag ist strukturiert durch die Betreuung des Kindes. Und auch wenn man vielleicht sonst nichts gemeinsam hat, rauft man sich aber zusammen. Und Wanda sagt ganz deutlich, dass sie, wenn sie nicht in diesem Haus wohnen würde und nicht die Gemeinsamkeit mit den anderen Frauen hätte, sie wahrscheinlich auch nicht mit ihnen befreundet wäre.
Ich wollte gerade fragen, ist es eine Geschichte über Freundschaft?
Nein, es ist vielleicht eine Geschichte über eine Zweckgemeinschaft, über eine Geschichte über das Aufeinander-Acht-Geben und auch füreinander-Dasein, auch wenn man sich vielleicht nicht in allen Belangen super sympathisch ist.
Du hast gerade gesagt, es ist so in der Art wie Caroline Wahl. Was ich da so bemerkenswert fand, war, dass das eigentliche Stoff des Buches super hart war. Es geht ja um die Mutter, die Alkoholikerin ist und sich nicht um die Kinder kümmern kann. Und trotzdem hat man das Buch ganz leicht lesen können. Ist das hier auch so?
Ich habe das leicht runtergelesen. Ich habe das ziemlich zügig gelesen, nämlich genau an einem Nachmittag. Was aber nicht bedeutet, dass es mich nicht berührt hat und dass es mich nicht auch mitgenommen hat. Ja, das erzählt sich ganz locker, wie diese Frauen sich einfach auch treffen, wenn die Kinder im Hof spielen, dann bauen die da ihre BZ-Garnitur auf, dann grillen die zusammen, dann trinken die warmen Rotkäppchen-Sekt aus Pappbechern und versuchen irgendwie so das Beste aus ihrer Situation zu machen. Aber Sarah Gmür verheimlicht eben auch nicht, wie schwer das ist, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Wie schwer es für junge Frauen ist, einen Beruf zu erlernen. Wie schwer es für junge Frauen ist, die alleinerziehend sind, ihren Weg zu gehen, irgendwie vielleicht auch wieder von Hartz IV loszukommen. Wanda, die Protagonistin in diesem Roman, ist eigentlich Schauspielerin. Und sie hält ganz starr an ihrem Traum fest, dass sie irgendwann den Durchbruch schaffen wird und dass sie nach den Sternen greifen kann. Auch wenn das letzte Engagement schon jahrelang zurückliegt, hofft sie immer, dass irgendwann der Stern vom Himmel fällt und sie doch ein großes Rollenangebot bekommt. Und gleichzeitig hadert sie aber auch mit ihrer Situation. Und sie erzählt uns auch, wie schwer es ist, in unserer Gesellschaft gesehen zu werden. Also es kommt irgendwann zu einem Notfall mit ihrem Kind. Kaya ist ganz furchtbar erkrankt und nachdem sie beim Ohrenarzt war, hat sie das Gefühl, das hilft irgendwie alles und nichts. Und sie geht ins Krankenhaus und sie ist tatsächlich im Krankenhaus die Letzte, die aufgerufen wird mit ihrer Tochter. Und das nagt so richtig an ihr, weil sie das Gefühl hat, die Leute wissen, wo sie herkommen und deshalb wird sie nicht drangenommen. Und es stellt sich heraus, ihre Tochter hat eine Hirnhautentzündung und braucht lange, um wieder gesund zu werden.
Total aktueller Stoff und eben auch immer noch ein Grund Nummer eins, warum Leute in unserer Gesellschaft verarmen, wenn sie alleinerziehend sind, weil da, ja, da gibt es einfach viele Netze, die auf einmal nicht mehr greifen. 18. Stock von Sarah Gmür heißt das Buch. Und du hast mir eben schon verraten, dass meine Kundin zu dir gesagt hat, du würdest immer so viele Frauenbücher empfehlen. Und deswegen hast du heute ganz besonders bewusst darauf geachtet, dass das hier bei dir paritätisch abgeht. Also wir haben zwei Autorinnen und zwei Autoren. Machen wir doch einfach weiter mit einem männlichen Autor. Arno Frank Ginsterburg. Und ich glaube, beim Arno Frank, da klingt es bei mir, und zwar nicht, weil ich den als Autor von Büchern kenne, sondern als Journalisten. Ich glaube, der veröffentlichte für Musikexpress und Spiegel, soweit ich weiß.
Genau, also er arbeitet für den Spiegel und auch für die Taz und auch für den Deutschlandfunk. Und er legt mit Ginsterburg seinen dritten Roman vor. Der erste, So, jetzt kommst du, ist 2017 erschienen. Und Der große Seemann vom Siebener 2023, auch eins unserer Lieblingsbücher im vorletzten Jahr. Und was mich total begeistert jetzt schon an diesem Autor ist, dass er diese drei Romane rausgebracht hat und die überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind.
Und voll fleißig ist, also drei Romane innerhalb kürzester Zeit.
Mhm, absolut. Ich glaube, Arno Frank ist ein richtig guter Handwerker und er versteht dieses Handwerk richtig gut, wenn er uns in andere Welten, andere Zeiten, in so einen kleinen Kosmos entführen möchte. Beim Seemann vom Siebener war es ein Nachmittag im Freibad und bei Ginsterburg ist es eine Kleinstadt in Deutschland.
Und zwar nicht in dieser Zeit, sondern im Dritten Reich.
Ganz genau, im Dritten Reich. Dieser Roman spielt in drei Zeitebenen. Es beginnt 1935. Ein nächster Teil spielt 1940 und er endet 1945. Und wir können es schon ahnen, dieser Roman lichtet die Zeit im Dritten Reich ab und zwar anhand dieses kleinen Kosmoses einer Kleinstadt in Deutschland. Also, was passiert, als 1935 die Nazis in Deutschland an die Macht kommen? Was passiert, als 1940 der Krieg losbricht? Und wie verändert sich die Gemeinschaft dieser kleinen Stadt noch einmal 1945, als der Krieg endet? Wir haben also hier eine Kleinstadt mit all ihren unterschiedlichen Bewohnern. Den roten Faden bildet Merle, ganz sympathisch, eine alleinerziehende, doch das muss ich jetzt sagen, Mutter und Buchhändlerin, die natürlich schon 1935 damit konfrontiert wird, welche Bücher sie verkaufen darf, welche Bücher sie ausstellen darf. Sie merkt, dieser ganze Literaturzirkus verändert sich. Und sie hat einen Sohn Lothar und das ist eigentlich das, was diesen Roman so ausmacht. Sie muss damit zurechtkommen, wie ihr junger Sohn einen Weg einschlägt, den sie eigentlich nicht gutheißen kann.
Er tritt in die Hitlerjugend ein.
So sieht's aus. Denn er hat eine große Begeisterung für das Fliegen entdeckt. Und die Hitlerjugend ermöglicht ihm, genau das zu erlernen. Und sie hätte das gerne abgewendet, aber sie denkt auch, irgendwie muss sie diesen Sohn ziehen lassen. Sie freut sich, dass er endlich Kontakt hat, auch zu anderen Kindern, weil er vorher immer so ein bisschen eigenbrötlerisch unterwegs war. Aber diese Geschichte zu verfolgen, diese Geschichte von Merle mit ihrem Sohn Lothar, die sich wie so ein roter Faden durch diese Geschichte spannt, das fand ich einfach großartig. Und wie vorhin schon erwähnt, das sind natürlich nicht die einzigen. Da gibt es die, die groß aufsteigen als Parteifunktionäre. Da gibt es ganz eigentlich auf den ersten Blick sympathischen Journalisten, der das Feuilleton für die Kreiszeitung schreibt, der eben dann aber doch auch in die Fänge dieser großen Partei gerät und natürlich sich auch irgendwie so sein Schlupfloch suchen muss. Das fand ich ganz klasse. Wir haben nicht nur einen Weg, der hier beschrieben wird, sondern wir haben ganz unterschiedliche Familien, die mit den Veränderungen im Land ja, irgendwie umgehen müssen und ihren Weg finden müssen.
Was würdest du sagen, wie ist der Tonfall von dem Buch?
Also ich habe diesen Roman durchaus schon auch als Schmöker gelesen. Mhm. Der verheimlicht nichts. Da sind alle dicken Themen drin, die einfach auch zu dieser Entwicklung geführt haben, die wir posthum jetzt hier nachlesen können. Aber trotzdem hat das auch eine gute Atmosphäre. Also dieses Dorf, und das ist ja auch das Schöne, also dieses Dorf überrascht auch. Die Menschen können auch überraschen. Also es ist nicht alles schlecht und es sind auch nicht per se alle böse und es schließen sich auch nicht alle dieser Partei an, sondern man kann am Ende durchaus auch noch einen dicken Batzen Menschlichkeit entdecken in diesem Roman und das hat mir besonders gut gefallen.
Das brauchen wir in dieser Zeit auf jeden Fall auch wieder, würde ich sagen. Hört sich super spannend an, Arno Frank Ginsterburg. Dann kommen wir doch jetzt einfach wieder zu einer Autorin. Jessica Anthony, Es geht mir gut. Auf dem Cover des Buches sieht man eine Dame in einem etwas altmodischen roten Badeanzug mit einer Badekappe auf. Die trägt man ja auch heute nicht mehr.
Da hast du recht. Und damit gibst du mir schon die Vorlage, dieses Buch so ein bisschen einzunorden. Es spielt nämlich in den 50er Jahren in einer kleinen Stadt in den USA. Und es ist, das steht so schön auf dem Cover geschrieben, ein Zitat von Kate Christensen, ein Roman, der das Unmögliche schafft. Er erzählt etwas Neues über die Ehe. Und tatsächlich.
Was?
Ja, doch. Scheint es immer noch zu geben. Und ich fand tatsächlich auch, dass ich so einen Roman über die Ehe bis jetzt noch nicht gelesen habe. Also, wir sind 1950 unterwegs und wir haben eine klassische Durchschnittsfamilie. Mama, Papa, zwei Kinder. Die beiden Eltern haben ihr Haus verkauft, um einem Jobangebot zu folgen, das der Familienvater bekommen hat. Und sie sind in eine kleine Wohnung gezogen, die nur eine Übergangslösung sein soll, in so einem Wohnblock, wo ganz klassisch in der Mitte so nierenförmiger Pool ist. Und sie scheinbar angekommen zu sein, aber irgendwas ist doch nicht ganz in Ordnung. Und Kathleen beschließt eines Sonntagsmorgens, es ist November und ungewöhnlich warm, es hat fast 20 Grad oder knapp über 20 Grad, ihre Familie alleine in die Kirche zu schicken. Die sagt, geht ihr mal los in den Gottesdienst, ich bleib heute mal da. Und der Mann und die Jungs denken sich gar nichts dabei. Und Kathleen beschließt, endlich mal diesen Pool auszuprobieren. Den ganzen Sommer über war da niemand drin. Das Ding ist die ganze Zeit abgedeckt gewesen. Aber jetzt hat sie festgestellt, der ist gereinigt worden. Und sie denkt, wann, wenn nicht heute. Geht in diesen Pool und sitzt da auch immer noch, als ihre Familie aus dem Gottesdienst kommt. Und die wundern sich. Und die Nachbarn schauen auch schon aus dem Fenster. Und sie denken sich, was treibt diese Frau da in diesem Pool? Sie hat sich ein Radio mitgenommen, einen Schluck Wasser und verbringt da den Tag. Der Mann, beflissentlich wie er ist, neuer Job, will Kontakte pflegen, beschließt irgendwann zum Golfen zu gehen, obwohl er das weder mag noch besonders gut kann, kommt wieder und diese Frau sitzt immer noch im Pool. Und man könnte sich jetzt vorstellen, was ist das für eine abstruse Geschichte? Die Frau geht da rein in dieses Wasser. Nein, sie ertrinkt sich nicht, das war mein erster Gedanke, als ich dieses Buch aufgeschlagen habe, sondern sie verbringt den Tag und sie sinniert über ihr Leben. Wir erfahren ihre Lebensgeschichte, ihre Jugend, als sie sehr erfolgreich war im Tennisspiel, die Entscheidung, den ersten Heiratsantrag, den sie bekam, anzunehmen, diese zwei Kinder zu bekommen. Und das Spannende oder der Clou an dieser Geschichte ist, dass Jessica Anthony uns nicht nur die Perspektive dieser Frau darlegt, die da in diesem Pool hockt und über ihr Leben sinniert, sondern wir kriegen die ganze Geschichte auch nochmal von ihrem Ehemann Virgil präsentiert. Der macht sich natürlich auch so seine Gedanken. Also der kommt aus dem Gottesdienstheim und fragt sich, was mit seiner Frau nicht in Ordnung ist. Der kommt vom Golf wieder und macht sich Gedanken und hinterfragt eben auch seine Situation als Familienvater. In einer Zeit, in der die Regeln im Haushalt noch ganz klar voneinander getrennt waren. Er ist derjenige, der das Geld verdient. Seine Frau hat sich eigentlich um die Söhne zu kümmern, aber die sitzt immer noch in diesem Pool. Und das, was sich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrus anhört, ist eine ganz kurzweilige Geschichte eben über die Ehe, so erzählt, wie ich sie noch nie gelesen habe. Und diese zweigleisige Perspektive, wenn man so will, war das, was dieses Buch so besonders macht. Und am Ende gibt es tatsächlich auch noch eine Überraschung.
Also wenn du erzählst, es geht im Prinzip um zwei Leben und zwei Perspektiven, dafür ist das Buch aber ja wirklich überraschend schlank. Es ist ein sehr kleines Buch, also.
Es ist ein sehr kleines Buch, aber ich muss gestehen, ich habe ein Faible für diese kleinen Bücher, weil die so dicht erzählt sind. Und es ist ja im Prinzip auch nur ein Sonntag, der geschildert wird, mit ganz vielen Rückblicken und Erinnerungen und Gedanken, ja. Aber ich glaube, genau das macht dieses Buch so reizvoll. Wir tauchen ein in eine komplett andere Zeit, in der es eben noch diese klassische Arbeitsteilung, sage ich mal, in der Familie gab, in der die Rolle der Frau eine ganz andere war und wo vielleicht auch die Wünsche der Frau gar nicht so im Fokus standen. Und da aber einzutauchen, nur in diesen kleinen Kosmos dieser kleinen Ehe, in dieser Wohnsiedlung, in dieser kleinen Wohnung mit diesen zwei Jungs, das fand ich ganz großartig. Und eben das Besondere, beide Perspektiven kennenzulernen und zu schauen, welche Meinung hat denn der Mann zu diesem Ganzen? Ganz großartig, kurzweilig auch. Und ich bin der Meinung, so kleine Bücher, ja, die liest man schnell, aber sie bleiben lange im Kopf.
Nachhaltig. Jessica Anthony, Es geht mir gut, heißt das Buch. Und damit kommen wir von 20 Grad im November zur Eiseskälte. Also zumindest lässt das der Titel vermuten, von Tommy Goertz. Das Buch heißt nämlich Im Schnee.
Absolut, auch ein absolut nachhaltiges Buch. Dieses Buch habe ich gelesen, als wir hier in Ostwestfalen das Glück hatten, auch mal zwei Tage Schnee zu haben. Und wir kennen das nicht so richtig gut, aber wir alle haben eine Vorstellung davon, wie das ist, wenn es mal so richtig feste schneit. Wenn alles in dieses sanfte Weiß gehüllt ist, die Flocken, richtig dicke Flocken vom Himmel fallen und man das Gefühl hat, alles ist so ein bisschen in Watte gepackt, alles ist so ein bisschen ruhig und gleichzeitig alles ein bisschen heller und freundlicher, weil alles so ein bisschen angeleuchtet wird. In dieser Atmosphäre sind wir in einem kleinen Dorf im Südosten Bayerns und dort lebt der Max. Ein ganz einfacher Mann, würde ich sagen, mittlerweile schon über 70, der hat so ein kleines Häuschen, der hat noch einen alten Kachelofen, der angeheizt werden muss. Und der ist ganz zufrieden eigentlich mit sich und seinem Leben und erfährt aber eben an einem solchen zugeschneiten Tag, dass sein bester Freund verstorben ist. George ist verstorben und das ruft auch wiederum in Max ganz viele Gefühle wach. Und auch wenn dieses Buch mit einem Tod beginnt, hat es für mich eine ganz warmherzige und tröstende Eigenschaft gehabt. In diesem kleinen Dorf ist es nämlich üblich, dass man eine Totenwacht hält. Die Männer treffen sich abends im Haus des Verstorbenen. Der ist dort aufgebahrt. Sie trinken Bier und essen Schmalzbrote. Sie entscheiden kurz, ob die verstorbene Person in den Himmel oder in die Hölle kommt. Da haben sie jetzt aber immer was Gutes gefunden. Also egal, bei welcher Totenwacht sie waren, sind alle in den Himmel gekommen. Und so wird auch George nach ihrem Dünken in den Himmel kommen. Und sie verbringen die halbe Nacht damit, sich zu erinnern.
Also es ist das Leben von George, um das es geht.
Jein, weil der Max eben bei dieser Totenwacht anwesend ist und sich natürlich so seine eigenen Gedanken macht. Aber die Männer, die da zusammensitzen, die sinnieren natürlich über den Schorsch und erzählen die Anekdoten über den Schorsch, den Verstorbenen, aber gleichzeitig natürlich auch über das Dorf. Und so kriegt man so einen Einblick, wie diese Dorfgemeinschaft über die Jahrzehnte gewachsen ist. Sie erzählen natürlich auch, wer ist vor Schorsch schon gegangen, wen hat er geheiratet, hat er Kinder bekommen, wem hat er was Gutes getan, wem hat er möglicherweise Unrecht getan. Und das fand ich total tröstend, auf der einen Seite sich eben so zu erinnern und das gemeinsam zu machen und das eben in dieser Ruhe. Die Männer machen das bis 12 Uhr, dann gibt es eine Wachablösung, dann kommen nämlich die Frauen. Die Frauen richten den Leichnam nochmal her, singen und beten und erinnern sich auch nochmal neu. Und der Max beschließt, weil er weiß, es ist die letzte Nacht mit seinem besten Freund und vielleicht auch seinem Lebensgefährten, dass er bis zum Schluss bleiben wird. Genau, jetzt habe ich es leicht angedeutet. Dieser Roman erzählt eben die Lebensgeschichte von George, ja, aber vor allem auch von Max. Und er erzählt auch die Lebensgeschichte des Dorfes. Und er berichtet ganz wunderbar, wie man sich geborgen fühlen kann in so einer Gemeinschaft. Also diese Männer, die da zusammenkommen und erzählen. Ich fand das wirklich, ich habe das als sehr tröstend empfunden, eben auch nicht allein zu sein in so einer Nacht, sondern eben beisammen zu sein und sich gemeinsam zu erinnern. Aber der Tommy Goertz verschweigt eben auch nicht, dass so eine enge Dorfgemeinschaft manchmal auch ein bisschen erdrückend sein kann und auch, obwohl es heute spielt, manche Dinge einfach nicht zulassen kann.
Und das wieder auf ungefähr 200 Seiten im Schnee. Auch ein schlankes Buch, Tommy Goertz. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute hatten. Eben genau den Schnee und die Totenwache in der Nacht. Außerdem gab es Jessica Anthony, Es geht mir gut, über die Ehe, eine ganz neue Perspektive, erzählt in den 50er Jahren. Anno Frank, das ist das Dorf während der Zeit des Dritten Reichs und es heißt Ginsterburg. Und Sarah Gmür, 18. Stock. Im Prinzip was für die Leute, die auch Caroline Wahl mochten. Ich danke dir. Ich würde sagen, wieder 4 Volltreffer. Ich überlege mir noch, welches ich als erstes bei dir einkaufe.
Ja, sehr gerne. Danke.